Freue mich, dass wir wieder ein volles Haus haben. Wir haben letzten zwei, drei Wochen waren viele unterwegs und dadurch etwas weniger besetzt. Und wir machen jetzt weiter mit Barnabas. Aber bevor wir weitermachen wollen, möchte ich mit euch beten. Wer möchte, kann dazu aufstehen. Großer himmlischer Vater, danke. Danke, dass wir dich Vater nennen dürfen. Du bist der Schöpfer des Universums, so groß und mächtig. Und dennoch kommst du uns entgegen in deinem Sohn Jesus Christus. Schenkst uns Leben, gibst uns das Vorrecht, deine Kinder zu sein. Was für ein Vorrecht. Du hast uns dein Wort geschenkt, das uns wirklich Wegweisung gibt. Und ich bitte dich, Herr, schenk uns Augen, die das sehen. Öffne unsere Herzen für das, was du jetzt sagen willst durch dein Wort, durch deinen Geist. Lass uns wirklich offen, wirklich ganz offen für dich sein jetzt. Dir zur Ehre in Jesus Christus. Amen. Könnt euch wieder setzen. Wenn du an mutige Menschen denkst, woran denkst du denn? Menschen, die wirklich in ihrem Glauben Mutiges gewagt haben, denkst du vielleicht an Missionare, die in ein fremdes Land gehen? Oder Menschen, die im Gefängnis sind wegen ihrem Glauben? Oder ins Gefängnis gehen, um das Evangelium dort zu verkünden. Also die Menschen sind schon mutig. Ne? Aber Mut soll man nicht auf solche extreme Fälle beschränken. Und es gibt Situationen im Alltag für uns alle, wo Mut erfordert ist. Und wenn wir Jesus nachfolgen, werden wir immer wieder in solche Situationen kommen, wo Gott will, dass wir mutig sind und nicht ängstlich. Und ich denke, hier in diesem Fall ist Barnabas ist für mich so ein Beispiel in diesem Fall, weil er so mutig war. Kyle hat letzte Woche Barnabas vorgestellt, so ein bisschen auch über seine Großzügigkeit geredet. Er hieß Josef und wurde Barnabas umgenannt. Ich habe hier mal interessante Bilder gesehen. Interessant, wie Menschen ihn so sich vorstellen, wie er sein sollte. Ich glaube, das sind also aus verschiedenen Jahrhunderten, was mehr, vielleicht mehr über die Jahrhunderte sagt, als über seine eigentliche Person. Wir haben vor einigen Wochen darüber gesprochen, was es bedeutet, einander zu ermutigen. Und wenn Barnabas praktisch einen Spitznamen bekommt, Sohn der Ermutigung oder Sohn des Trostes, dann sagt es uns, sagt es mir etwas, das wir auch von ihm lernen können. Wir brauchen alle Ermutigung im Leben. Es gibt alle Zeiten, wo wir entmutigt sind, wo wir keine Lust, keine Kraft haben, weiterzumachen. Das Problem ist oft, dass wir eher so gestrickt sind, mindestens hier in diesem Lande, dass uns Kritik schneller auffällt, als positive, ermutigende Botschaften zu geben. Uns fällt auf, was nicht stimmt, viel schneller auffällt, was Menschen brauchen, um vorne zu kommen. Ich sage das einfach nicht, weil ich das anders kann, sondern mir fällt es auf bei mir selbst, dass ich manchmal mich auch eher bremsen muss und sage, Moment, das ist echt nur negativ, was in meinem Kopf so vor sich geht. Ich muss mich bewusst dafür entscheiden, so Okay, was kann ich sagen, was lobend, ermutigend, positiv ist? Deshalb habe ich mir vorgenommen, diesen Barnabas näher anzuschauen, ein bisschen mehr zu sehen, dass er wirklich diese Ermutigung machte, so oft, dass es einfach Teil seines Wesens war, dass die Menschen gesagt haben, okay, so ist er und haben ihn deshalb so genannt. Und wir sehen das dann in der Apostelgeschichte, wird das immer deutlicher, wenn wir da weiterlesen. Wir haben in Kapitel 4 erwähnt, er war sehr großzügig. Und dann kommt er nochmal ein paar Kapitel später, taucht er auf. Aber wir müssen uns erstmal in diese Situation hinein, so ein bisschen hinein versetzen, um zu verstehen, was eigentlich vor sich ging. Was da wirklich alles los war. Denn wir wissen ja um den Widerstand, das es immer wieder gab gegen die Christen, vor allem von den jüdischen Führern. Kapitel 4 wird schon, also Kapitel 2 ging es los, Kapitel 4 wird schon Petrus und Johannes ins Gefängnis geworfen, Kapitel 5 werden alle 12 Apostel ins Gefängnis geworfen, werden sogar geschlagen. Und in Kapitel 7 kommt der Gipfel, wo denn Stephanus auch verhaftet wird. Und in seiner Rede, er tadelt die Juden so derart schwer, dass sie einfach ausrasten und ihn umbringen. Und das ist hier, wo wir einen Saulus kennenlernen. Und es geht auch um diesen Saulus. In Kapitel 8 lesen wir. Saulus aber war mit dieser Hinrichtung voll und ganz einverstanden. Noch am selben Tag brach über die Gemeinde in Jerusalem eine schwere Verfolgung herein. Alle, die an Jesus glaubten, flohen und zerstreuten sich über das ganze Gebiet von Judäa und Samarien. Nur die Apostel blieben in Jerusalem zurück. Einige fromme Männer bestatteten Stephanus und hielten eine feierliche Totenklage. Saulus jedoch setzte alles dran, die Gemeinde auszurotten. Er durchsuchte Haus für Haus. Wo er Christen fand, ließ er sie abführen, Männer wie Frauen, und ließ sie ins Gefängnis bringen. Okay, zuerst in den ersten Kapitel war das so, dass es eher die führenden Figuren, die Verfolgung ausgesetzt waren. Und jetzt hier geht es los, dass es wirklich alle, querfeldein. Gehörst du dazu, kommst du ins Gefängnis. Und Saulus war derjenige, der wirklich voller Eifer mit Leib und Seele dabei war, diese Menschen das Leben schwer zu machen. Für ihn waren sie Gotteslästerer. Der ging ganz schön zur Sache. Später in Kapitel 26, wenn Paulus, also Saulus Paulus, selbst beschreibt, wie er war, da sagt er Folgendes. Ich habe gemeint, ich müsste gegen den Namen Jesu des Nazareners viel Feindseliges verüben, was ich auch in Jerusalem tat. Und viele der Heiligen ließ ich ins Gefängnis schließen, wozu ich von den obersten Priestern die Vollmacht empfangen hatte. Und wenn sie getötet werden sollten, gab ich die Stimme dazu. Und in allen Synagogen wollte ich sie oft durch Strafen zur Lästerung zwingen. Und über die Maßen wütend gegen sie verfolgte ich sie sogar bis in die auswärtigen Städte. Ich reiste nicht, dass er auch in Jerusalem so viel gemacht hat. Wenn du diese Worte liest, das sind die Worte eines Getriebenen. Er war wirklich, also Wahnsinn, wie er, mit welchem Kräfte er einsetzt und wie brutal er war. Ja. Und er gab offen zu nachher, was sein Ziel war. Galater 1, 13, ihr habt doch gehört, wie entschieden ich früher für die jüdische Religion eingetreten bin. Über alles Maß hinaus verfolgte ich die Gemeinde und tat alles, um sie zu vernichten. Alles, um sie zu vernichten. Er wollte nicht weniger, als dass die Gemeinde von Jesus Christus nicht mehr existiert. Okay? Denkt darüber nach. Denn wir wissen ja, Uli, wir wissen ja, das blieb nicht so. Ist eingegriffen. Gott hat gesagt, ich habe einen anderen Plan. Auf einer dieser Auslandsreisen, die er hatte, nach Damaskus war das in Syrien. sogar um die Synagoge da zu reinigen von den Christen. Da geschah es, dass ein Licht kam. Nun folgendes, als er, also Paulus, nach Damaskus unterwegs war und die Stadt schon fast erreicht hatte, leuchtete plötzlich vom Himmel her ein Licht auf. Von allen Seiten umgab ihn ein solcher Glanz, dass er geblendet zu Boden stürzte. Gleichzeitig hörte er, wie eine Stimme zu ihm sagte: Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Wer bist du, Herr? Fragte Saulus. Die Stimme antwortete: Ich bin der, den du verfolgst. Ich bin Jesus. Doch jetzt steh auf und geh in die Stadt. Dort wird man dir sagen, was du tun sollst. Ich meine, wir kennen ja die Geschichte. Ich denke, warum habe ich immer wieder, wenn ich das lese, habe ich mir angewöhnt, einfach zu stoppen und zu überlegen, was muss in Paulus vorgegangen sein, oder Saulus hier, als er so klar vor Augen geführt bekommt, dass das, was ein Lebensziel war, ein Holzweg war. Falsch, völlig falsch. Dass seinen Weg, den er gewählt hat, um seinen Gott zu ehren, war eigentlich der Weg, der völlig gegen das war, was Gott wollte. Das geht in einem so vor. Ja? Und er war nachher auch blind, konnte nicht mehr sehen, musste geführt werden in die Stadt. 3 Tage lang saß er, ich weiß nicht wo, er saß da. 3 Tage lang. Um zu überlegen. Okay? Jetzt frage ich mal euch, was würde in euch vorgehen? Oder was könntest du vorstellen, in Paulus oder Saulus vorgeht? In dieser Zeit, direkt nachdem er diese Worte von Jesus gehört hat. Welche Emotionen oder welche Gedanken kommen in so einer Zeit? Was könntest du dir vorstellen? Das frage ich euch mal.
Fühlt sich ertappt.
Ertappt. Ja?
Er hat es ja mit aufrichtigem Herzen gemacht, das Christen verfolgen.
Ja. Okay, also eine Krise auf jeden Fall. Eine Identität, ja.
Jesus hat ihm auch nicht gesagt, wann ihm gesagt, sein Auftrag gegeben wird. Er sitzt einfach da.
Ja. Es wird nicht erzählt, was mit ihm losging oder los war. Nur, dass er 3 Tage lang gefastet hat, hat nichts gegessen, auch nichts getrunken. Bekam dann Besuch von einem Jünger namens Hananias, bekam seine Sehkraft wieder, ließ sich taufen und wurde dann genauso eifrig für Christus, als er dann vorher gegen ihn war. Genauso eifrig. Das hatte zur Folge natürlich, dass er dann eben bald dann auch zu den Verfolgten gehörte und dann in Damaskus nicht mehr, also praktisch zur unerwünschten Person erklärt wurde, musste heimlich über die Mauer, Stadtmauer runtergelassen werden, damit er nicht erwischt wird, umgebracht wird. Da lag es nahe für ihn, denn wieder nach Jerusalem zu gehen. Das ist ja eben die Stadt, wo er wohnte, wo er seine Heimat für ihn war. Er kannte auch viele Leute da, vielleicht wollte er versuchen, irgendwas wieder gut machen bei den Menschen, wo er was gemacht hatte. Aber am Anfang hat das nicht so gut geklappt. Da steht es in Vers 26 von Kapitel 9, als Saulus wieder nach Jerusalem kam, versuchte er sich den Jüngern anzuschließen, aber sie hatten alle Angst vor ihm, weil sie nicht glauben konnten, dass jetzt auch er ein Jünger Jesu war. Das kann ich gut verstehen. Ja? Hier ist ein Mann, der dafür verantwortlich ist, dass geliebte Menschen nicht mehr da sind. Der vielleicht, also auf jeden Fall Glaubensgeschwister, aber vielleicht sogar Familiengeschwister auf dem Gewissen hat von Menschen, die da, mit denen er da kontaktieren will. Und es ist kein Wunder, man kann sehr gut vorstellen, dass die denken, okay, Moment, er will uns nur ausspionieren. Er tut nur so, damit er reinkommen kann und dann auf einmal wird er zuschlagen. Solche Gedanken kann ich gut verstehen. Derjenige, der verantwortlich dafür, dass vielleicht Familien sogar auseinandergerissen wurden, dass Partner nicht mehr zusammenleben konnten, weil einer im Gefängnis saß oder einer schon auch selbst nicht mehr am Leben war. Ich kann mir vorstellen, dass es Saulus Wunsch war, irgendwie auf irgendeine Weise zu, also Versöhnung, so ein bisschen zu versuchen, so ein bisschen Versöhnung zu machen, die also. Aber wie schafft man das? Die einzige Möglichkeit ist eben, oder die Möglichkeit, die sich am ehesten anbietet, ist irgendeine Verbindungsperson, die das eben vermitteln kann, was passiert war. Und das ist eben das, was wir erleben. Und das ist, wo jetzt Barnabas seinen Auftritt hat. Da kam ihm Barnabas zu Hilfe, er brachte ihn zu den Aposteln und berichtete ihnen, wie Saulus auf seiner Reise nach Damaskus den Herrn gesehen hatte und wie der Herr mit ihm gesprochen hatte. Außerdem berichtete er ihnen, wie unerschrocken Saulus dann in Damaskus im Namen Jesu aufgetreten war. Von da an ging Saulus bei den Christen in Jerusalem aus und ein. Und auch hier trat er unerschrocken im Namen des Herrn auf. Es ist schon bemerkenswert, dass es Barnabas war, der bei den Aposteln für Saulus eintrat. Und es wird eigentlich alles so kurz und knapp hier erzählt, als wäre alles so glatt gelaufen. Ja, Barnabas trifft Saulus, Saulus trifft Barnabas, Saulus redet, die gehen zu Aposteln, alles gut. Ich denke mir, das kann man sich nicht so vorstellen. Ich denke mir, dass Barnabas schon, ich meine, es erforderte schon Mut, überhaupt mit ihm zu reden, seine Geschichte anzuhören. Aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass Barnabas erstmal, okay, jetzt müssen wir mal sehen, passt das zu dem, was vielleicht er anderswo heraushören kann? Von anderen Menschen, die vielleicht, da kennt er jemanden, der jemanden in Damaskus kennt und da kann man vielleicht da heraushören, da was. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Barnabas auch Menschen, die er geliebt hatte, verloren hatte. Und dieser Mann, der da ihm gegenübersteht, ist daran schuld. Und es war dann eben, auch wenn er das herausgefunden hat, ist es wirklich ein mutiger Schritt, einfach zu sagen, okay, ich gehe mit dir zu den Aposteln. Das heißt, ich verbürge mit meinem Verhalten durch mein Leben, dass das, was du sagst, stimmt. Denn wenn es wirklich so kommt, dass da er nur wirklich ein Spion war oder was auch immer, wer wird dafür gerade stehen müssen. Herr Barnabas. Und ich denke hier, das spricht sehr für Barnabas, dass wenn Barnabas mit ihm auftaucht vor den Aposteln und Barnabas das alles erzählt und Barnabas sagt, das stimmt so, dass er praktisch sofort aufgenommen wird. dass wenn sie sagen, okay, wenn Barnabas das sagt, da ist was dran. Und ich glaube, das spricht auch Bände für Barnabas, dass dieser Saulus überall so schnell angenommen wird. Denn hier steht es ja auch, dass Saulus bei den Christen in Jerusalem auch so einging. Und es spricht auch sehr für die Menschen dort und für unseren Herrn, dass diese Versöhnung zwischen Menschen stattfinden konnte. Dass die Christen Saulus vergeben konnten. Obwohl er so viel Leid sie gebracht hatte. Wenn wir diesen Fall sehen, dann verstehen wir mehr, warum Barnabas so diesen Namen hatte. Derjenige, der Sohn der Ermutigung, der Sohn des Trostes. Er war jemand, der wirklich für die Menschen war und die Menschen wirklich fördern wollte. Und ich finde es auch interessant, dass er praktisch für Saulus einstand und dann, wenn wir später in der Apostelgeschichte lesen, kommt es nochmal, wo Barnabas wieder einsteht für einen Mensch, den er sehr liebt. Das passiert in Apostelgeschichte 15, wo Paulus, also Saulus Paulus wird da genannt, sagt zu Barnabas, wir wollen nochmal ja, die Gemeinden besuchen, die wir gegründet haben. Und da passiert Folgendes. Nach einiger Zeit sagte Paulus zu Barnabas, lasst uns nochmal all die Orte besuchen, in denen wir die Botschaft Gottes verkündet haben. Wir wollen sehen, wie es den Brüdern und Schwestern geht. Barnabas wollte Johannes Markus mitnehmen, aber Paulus lehnte es ab, noch einmal mit ihm zusammenzuarbeiten. Denn er hatte sie auf der vorhergehenden Reise in Paphilien im Stich gelassen und die Zusammenarbeit abgebrochen. Okay, Kapitel 13 ist die Missionsreise. Und die gehen von Antioch hinaus, Paulus und Barnabas, und es steht, dass sie extra Johannes Markus mitnahmen. Und die gehen zuerst nach Zypern, sind da eine Weile, verkünden die Botschaft Gottes, das Evangelium dort, und dann reisen sie nach Pamphylien, das ist in der praktisch die Südseite von der Türkei. Und aus irgendeinem Grund steht es einfach in Apostelgeschichte 13, dass Johannes Markus sagte, stopp, ich mache nicht mehr mit, ich gehe zurück nach Jerusalem. Es steht nicht, warum. Wir wissen es nicht. Kann sein, dass er Heimweh hatte, kann sein, dass er krank war, kann sein, dass ihm die fremden Kultur so nicht ganz geheuer waren, dass es ihm zu viel wurde. Kann sein, dass ihn störte, dass der Saulus mehr im Vordergrund, Paulus mehr im Vordergrund steht als Barnabas. Von der Reaktion von Paulus hier können wir mindestens entnehmen, dass Paulus mindestens das Gefühl hatte, Johannes Markus hat uns einen Stich gelassen. Er war unser Helfer. Er sollte uns helfen, die Botschaft zu bringen. Und dass Paulus von seiner Abreise enttäuscht war. Und so will Paulus nur die dabei haben, die, wo er wirklich sich für ganz und gar drauf verlassen kann. Kann man verstehen. Auf der anderen Seite Barnabas, der Markus ist ja sein Neffe. Da hat man ein bisschen andere Beziehung dazu. Aber Barnabas ist so ein Mensch, er will anderen fördern, ermutigen, eine zweite Chance geben. Es ist bestimmt nicht Barnabas, der die Idee hat, komm, und hat ihn überredet, sondern ich denke, dass Johannes Markus sagt, okay, jetzt, ich will es doch machen. Das war ein Fehler. Barnabas war davon überzeugt, dass dieser Johannes Markus eine zweite Chance verdient. Und dass man Menschen nicht einfach fallen lassen kann. So heißt es dann doch, es kam zu einer heftigen Auseinandersetzung und Paulus und Barnabas trennten sich. Barnabas fuhr mit Markus nach Zypern, Paulus ging mit Silas als neue Mitarbeiter. Wer hatte recht? Barnabas oder Paulus? Das ist schwer zu sagen, man, ich kann beide verstehen, eigentlich. Barnabas braucht zuverlässige Mitarbeiter. Er wusste, dass es viel Widerstand geben wird, egal wo sie hingingen. Es war eigentlich erst der richtige Widerstand gegen die Gemeinde, kam erst nachdem Johannes Markus weg war. Er hatte so nicht, das nicht erlebt und Paulus hat es erlebt. Und er hat gesagt, ich will nicht das Risiko eingehen, dass er wieder Kehrtwende macht, dass er wieder abhaut. Aber Barnabas sah in Markus einen jungen Menschen, der einen Fehler machte, ja, aber eine zweite Chance haben sollte. Und keiner von beiden wollte von diesem Standpunkt abweichen. Das ist nicht gut, wie es ausgegangen ist, aber mindestens meine Überzeugung ist einfach, dass Gott Gutes draus gemacht hatte. Denn anstatt dass so eine Gruppe geht, die Missionsreise macht, gibt es ja zwei Gruppen. Und beide haben auch sicherlich viel Gutes getan. Aber in diesen zwei Fällen sehen wir, meine ich auch besser, warum Paulus so genannt wird, Sohn der Ermunterung, Sohn des Trostes. Denn das griechische Wort ist interessant für ermutigen oder trösten. Das heißt hier, an die Seite herbeirufen. Das heißt, ein Ermutiger oder ein Tröster ist jemand, der an die Seite herbeigerufen wird, um zuzureden, jemandem zu ermutigen, jemanden zu trösten, jemanden zu ermahnen. Das ist das Wesen des Begriffs. Und das füllte Barnabas aus. Er war gegen an die Seite, hat diese Menschen praktisch begleitet und ist für sie eingestanden, hat ihnen Mut gemacht, weiterzumachen, hat dafür gesorgt, dass sie wirklich in ihrem Glauben wachsen konnten und neue Möglichkeiten bekamen. Und das, was er getan hat, war, wie ich auch am Anfang sagte, wirklich mutig. Es war nicht dieses Extremmut, wo man, was weiß ich, in fremde Länder geht, aber es ist einfach die Tatsache, dass man sich auf Menschen einlässt, ist schon ein mutiger Schritt. Vor allem, wenn man Dinge praktisch für sie einsteht und wirklich sie fördert und nach vorne bringen will. Er glaubte an Menschen, aber, also, nee, das ist nicht so ganz richtig. Er glaubte an einen Gott, der Menschen verändern kann. Und er glaubte, dass wenn diese Menschen wirklich mit Gott gehen, dass Gott Dinge in ihrem Leben tun kann, die sie vielleicht von alleine nicht tun können. Er glaubte, dass Menschen, die auch die größten Feinde sind, dass Gott aus diesen Menschen auch was Tolles machen kann. Und er glaubte auch, Menschen, die auf die Nase gefallen sind, die auch nach ihrer Bekehrung, die auch nachdem sie Christen sind, auf die Nase fallen, versagen oder was auch immer, dass Gott sie dennoch auch weiterhin gebrauchen kann und verändern kann und wird. Und es ist interessant zu sehen, wie Gott auch andere Menschen gebraucht, so wie Barnabas hier, um diese Leute zu fördern. Wenn wir wirklich näher auf Barnabas schauen, dann sehen wir, so sieht Ermutigung aus. Wenn ich daran denke, dann kann ich mich gut an Menschen in meinem Leben erinnern, die Gott gebraucht hatte, um mich zu ermutigen, um mich zu trösten, auch herauszufordern. Aber diese Worte sind ja in dem Begriff drin. Ich habe sie geschätzt, für das, was sie getan haben, auch wenn es manchmal ein bisschen wehgetan hat. Aber ich habe gewusst, dass es ihnen um mich ging und nicht um irgendeine richtig und falsch und so weiter. Und das ist auch ein Teil von dem, was es in Barnabas in seinem Leben handeln sehe, ist, es ging ihm immer um den anderen, nicht um sich. Er hat sich nie um seinen eigenen Ruf oder seinen Willen oder was die anderen denken. Er wollte einfach andere Menschen in ihrem Glauben nach vorne bringen. Diese Fähigkeit will ich selbst nachahmen. Ich finde es toll, wie er gelebt hat, wie er Menschen ermutigt hat, wie er Menschen begleitet hat, für sie eingestanden ist. Das wünsche ich für jeden hier, dass wir lernen, was es bedeutet, einander zu ermutigen. Dass wir, wenn wir lernen, wenn wir sehen gemeinsam auf dem Weg hinter Jesus her, dass wir lernen zu sagen, komm, mach weiter. Gib nicht auf. Es lohnt sich, bis zum Ende zu gehen. In Hebräer 3,13 steht es, ermutigt einander jeden Tag. Ermutigt einander jeden Tag. Und das ist nicht nur für die, die da eine besondere Begabung haben, das ist für alle. Diese Aufgabe haben wir alle. Beten wir zusammen. Herr Jesus, du hast uns gerettet. Du hast uns in deine Familie aufgenommen. Du hast uns den Weg gezeigt. Du bist diesen Weg gegangen und du willst, dass wir diesen Weg gehen hinter dir her. Schenk uns die Kraft dazu, Herr. Schenk uns Augen, die auch sehen, was du willst und wie wir auch einander stärken können. Ermutigen können, trösten können. Wir wollen füreinander da sein und für dich da sein. Schenk uns Augen, die das sehen, was du in uns und durch uns tun wirst in dieser Woche. Amen. Ich habe, was Christian, was er gesagt hat, über die Neujahrswünsche gesagt hatte, habe ich auch einen meiner Lieblingsstelle. Dachte, ich lese es einfach zum Schluss aus. Segensworte für euch alle für die Woche. 1. Thessalonicher 5, 23. Er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch völlig und vollständig. Möge euer Geist und Seele und Leib untadelig bewahrt werden bei der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist der, der euch beruft. Er wird es auch tun. Das wünsche ich euch allen diese Woche. Amen. Wir laden alle ein, auch die Gemeinschaft untereinander zu nicht zu verlassen, denn normalerweise würden wir sagen, geh raus, aber das ist nicht unbedingt das Wetter dafür. Wir haben Kaffee dennoch da und wir laden alle ein, da mitzufeiern. Denk an den Abstand und die Maskenregeln. Und ich wünsche allen eine schöne Woche.